Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Am Mikrofon heute ich, Carsten Kellermann, und auf der anderen Seite des Äthers Thomas Kuhlke. Hallo Thomas.
Hallo Carsten.
Ja, wir haben ja sozusagen das Wochenende zusammen verbracht, hatten gemeinsam Dienst und waren am Sonntag dann bei weniger guten Temperaturen, also genauer gesagt, ich war am Sonntag bei weniger guten Temperaturen im Borussia Park auf dem Fohlenplatz beim Testspiel gegen die Nijmegen und du hast daheim live getickert und den Leuten draußen das Spiel näher gebracht. Den Zuschauer war nicht erlaubt. Und die nicht da waren, haben 4 Tore verpasst, beziehungsweise haben im Livestream dann die Tore gesehen. Borussia hat das ja auch übertragen. Ja, 2-2 endete das Spiel, Thomas. Und es gab tatsächlich genauso viele Mannschaften, wie Borussia Tore erzielt hat auf Gladbacher Seite.
Ja, es gab auf jeden Fall 2 komplette Teams. Das war ja vorher nicht klar, wie Gerardo Seoane, Gladbachs Trainer, das handeln würde. Es war der einzige Test jetzt in der kurzen Wintervorbereitung. Viel Zeit ist da ja auch nicht, wenn man am 2.1. beginnt und am 11.1. mit dem Spiel gegen die Bayern dann in der Bundesliga schon weitermacht. Also insofern war klar, an Einspielmöglichkeit, an Einspielzeit gibt es jetzt nicht viel. Und er hat sich dazu entschieden, 22 Spielern Einsatzzeit zu gewähren, und zwar allen jeweils 45 Minuten, komplett zu wechseln zur Pause. Hätte ja theoretisch auch sein können, dass er eine Elf, die vermeintlich erste Elf für den kommenden Samstag, sich schon ein bisschen länger einspielen lässt. Aber so haben wir noch ein bisschen mehr zu grübeln, wer denn dann da am nächsten Samstag genau alles auflaufen wird. Und wir haben sehr viele Spieler gesehen.
Ja, dazu werden wir ja später in diesem Podcast noch kommen. Reden wir vielleicht mal über die Torschützen. Alassane Player ist ja im Grunde einer, wo es ein bisschen logisch ist. Er ist gut drauf gewesen in der bisherigen Saison, hat dann das 2-2 erzielt nach der Pause, nachdem die Gladbach 1-0 geführt haben, und zwar durch Thomas Cvancara. Der Tscheche ist ja einer, so ein bisschen ja eins der Sorgenkinder von Trainer Gerardo Seoane, hat es auch nach 1,5 Jahren noch nicht so richtig geschafft, in Gladbach anzukommen, sucht nach seinem Platz, sucht nach seiner Form und schnappte sich dann, nachdem Kevin Stöger gefoult worden war, der Schiedsrichter direkt auf den Punkt zeigte, den Ball. Und interessant war, fand ich, was Gerardo Seoane dann im Nachhinein dazu gesagt hat. Er hat quasi der Mannschaft gratuliert, dass sie dem Thomas Cvancara diesen Elfmeterschuss gegönnt hat, überlassen hat. Tore sind für das Selbstvertrauen eines Stürmers sehr wichtig. Er hat getroffen und Thomas, ja, dann ist eben die Frage, ob solche Tore in einem Testspiel einen dann wirklich voranbringen. Aber auch festzuhalten ist, er hat nicht auf der Position des Mittelstürmers gespielt, sondern auf der rechten Seite, und da, Thomas, da wird er sicherlich dann gegen die Bayern nicht sein, aber glaubst du, dass er da wirklich jetzt irgendwelche Pluspunkte eingesammelt hat?
Also ich glaube, dass sich das insgesamt in Grenzen gehalten hat, weil das Spiel, da kommen wir ja dann vielleicht auch noch zu, das muss man sicherlich auch richtig einordnen aufgrund der Wetterbedingungen. Alle haben 45 Minuten Spielzeit bekommen. Man darf das auf keinen Fall, das hast du ja gerade schon angedeutet, überbewerten, dass er jetzt da in der ersten Elf stand. Gerardo Seoane hat das ein bisschen durchmischt. Die rechte Seite war besetzt in der ersten Halbzeit mit Stefan Leiner und Thomas Cvancara eben. Das ist jetzt nicht unbedingt so zu erwarten gegen die Bayern. Aber jedes Tor tut einem Stürmer gut, und wie du schon gesagt hast, was Gerardo Seoane dann betont hat nach dem Spiel, Kevin Stöger stand auf dem Platz zu der Zeit, der hätte mit Sicherheit sich auch den Ball schnappen können und sagen können, ich brauche das jetzt für mich. Tim Kleindienst war auf dem Feld, Jule Weigel, der in den letzten 2 Jahren immer der erste Strafschütze war. Also insofern dem Thomas Cvancara den Ball dann auch zu überlassen und zu sagen, komm Junge, du kannst das machen jetzt. Natürlich ist nur ein Testspiel, aber trotzdem, gerade für einen Stürmer sind solche Erfolgserlebnisse immer gut. Das wird er mitnehmen. Ansonsten war das spielerisch, kann man da, glaube ich, jetzt relativ wenig draus ziehen. Und er wird um seine Chance weiter kämpfen müssen durch engagierte Joker-Auftritte. Ich denke, das ist sein Los erstmal, dass er entweder für Tim Kleindienst in der Sturmspitze oder eben rechts außen für Franck Honorat ins Spiel kommen kann. Und dann gilt es, sich besser zu präsentieren als zuletzt mit seinem Blitzplatzverweis gegen Borussia Dortmund. Das ist dann kontraproduktiv gewesen.
Ja, schweres Los für Tschwanscharer, ist wie gesagt schon länger da, aber hat es wirklich noch nicht geschafft, hier in der Bundesliga und bei Borussia Mönchengladbach gute Akzente zu setzen. Viele Verletzungen natürlich gehabt, also insgesamt das Ganze ein wenig unglücklich. Ja, in der zweiten Halbzeit dann komplett neue Mannschaft auf dem Feld, ein kurioses zweites Gegentor, ein direkter Freistoß, der komplett durch die Abwehr durchflutscht und wie ich fand, doch auch ein paar Unsicherheiten dann hinten in der Abwehr, die sich insbesondere Marvin Friedrich dann geleistet hat, der dann nach der Pause reinkam, konnte sich dann, finde ich, nicht so empfehlen, gespielt hat, aber vor der Abwehr ein ganz junger Kerl, Niklas Swieder, Niki nennen ihn die Kameraden, wie beim Ballkontakten von ihm zu hören war, und der ist dann auch im Gegensatz zum Tschwanscharer richtig angekommen bei den Profis, ist ja seit dem Kiel-Spiel im Kader dabei, im Trainingskader, und hat jetzt sozusagen an seinem 18. Geburtstag das erste Spiel als, ja, Profivertrag hat er noch nicht unterschrieben, wird zeitnah passieren, vielleicht schon passiert, wenn Sie diesen Podcast dann hören, wir nehmen jetzt auf am Montagmorgen, er hat gespielt, Sioane wollte sich ihn angucken und hat dann gelobt, dass er schon sehr präsent war. Wie hat er dir gefallen, Thomas?
Ja, er hat seine Sache gut gemacht. Ich glaube, unter den Bedingungen war das eine sehr, sehr ordentliche Leistung. Ich glaube, da geht's ja wirklich darum, dass man versucht, so wenig Fehler wie möglich zu machen, erstmal gut reinzukommen, eine gewisse Sicherheit dann für sich selber zu entwickeln, dass man den Teamkollegen auch zeigt, ich bin da, ich bin sozusagen stabil, bin ballsicher, ihr könnt mir den Ball genauso zuspielen wie beispielsweise einem Philipp Sander, der neben ihm gespielt hat. Also insofern hat er das sehr gut gemacht. Es war ja nicht sein Testspieldebüt, das hat er dann schon im vergangenen Sommer gegeben, aber das ist natürlich jetzt eine andere Situation, dass er dann auch 45 Minuten spielen durfte. Das hat Gerardo Sioane nach dem Spiel auch nochmal gesagt, weil es hätte ja auch noch die Möglichkeit gegeben, vielleicht sozusagen so ein bisschen da noch eine Zeiteinteilung mit Florian Neuhaus zu machen, der ganz auf der Bank geblieben ist. Florian Neuhaus hat im vor Weihnachten verletzt gefehlt und da hat sich Gerardo Sioane jetzt entschieden, dass er den Spielern die Einsatzmöglichkeit gibt, die halt eben auch ein bisschen besser im Saft schon stehen. Und da gehörte eben dann eben der 18-jährige Niklas Swieder dazu, genauso wie Ivandro Borges Sanchez, der den Vorzug vor dem ebenfalls im Spätherbst sozusagen verletzten Grant Leon Ranos bekommen hat. Und Borges Sanchez hat sein Comeback gefeiert nach seinem Kreuzbandriss, den er sich in Diensten der NEC Nijmegen im April zugezogen hat. Er war ja an den niederländischen Erstligisten ausgeliehen gewesen. Also jetzt, um nochmal aufs Wieder zurückzukommen, es war ein gutes Spiel von ihm, ein ordentliches Spiel. Und ich glaube, darum geht's ja jetzt erstmal für ihn, dass er reinkommt, dass er sich da findet, dass er seinen Platz findet im Team, im Kader. Und dann werden die anderen Dinge nach und nach auch kommen.
Das hat Sioane dann auch nachher gesagt, dass da sicherlich auch noch ein bisschen Geduld nötig ist. Ja, Swieder ist jetzt mitten dabei. Hat im Sommer, fand ich, als er ja auch schon zusammen mit Kilian Saug die Anfangsphase der Vorbereitung komplett bei den Profis absolviert hat, gemerkt, dass da auch deutliche Unterschiede sind dann eben zum Männertraining. Da war ihm schon anzumerken, ihm und auch dem Kilian Saug natürlich, dass das schon ein ganz schöner Schlauch war für die beiden. Du hast es gesagt, er ist jetzt unter ganz anderen Voraussetzungen dabei. Ein vollwertiges Kadermitglied, sagt Sioane, heißt also, dass er auch eine Option ist, wenn es darum geht, die Mannschaft zu bauen. Aber Sioane hat auch gesagt, dass es Zeit braucht, hat dann Lukas Ulrich als Beispiel genannt, dass es auch ein bisschen länger dauern kann, dass die Situation auch stimmen muss, hat aber darauf hingewiesen, dass diese Saison natürlich im Vergleich zur vergangenen, als es doch einige sportliche Probleme gab, sicherlich mehr dazu angetan ist, junge Spieler wie Swieder reinzuwerfen. Und ich glaube nicht, dass es mit seinem Debüt Debüt noch lange dauern wird. Ich habe, glaube ich, vergangene Woche an gleicher Stelle mal gesagt, dass ich denke, dass das noch im Januar möglicherweise passieren wird. Ja, mit 17 das zu schaffen, das ist jetzt durch. Er ist 18 Jahre alt geworden am Sonntag. Von daher, das Thema können wir streichen von unserer Liste, aber ganz sicher wird Swider da seine Einsatzzeiten bekommen und ja, spannende Geschichte, finde ich. Theoretisch könnte ja Seoane eine rein Gladbacher Eigengewächs Doppel-Sechs stellen mit Reitz und Swider dann eben. Gab es in früheren Zeiten auch schon mit Eugen Polanski und Robert Flessers, ich glaube insgesamt keine 140 Minuten beide zusammen auf dem Platz gewesen damals, in den Zehnerjahren in den Nullerjahren, muss man sagen, des 21. Jahrhunderts waren die beiden dann dabei. Und ich denke, dass die Gladbacher schon darauf hoffen, dass die Kombination Reitz wieder sicherlich eine andere Zukunft hat, eine umfangreichere Zukunft. Und ja, ich glaube, für die Fans ist jeder junge Kerl, der da aus dem eigenen Nachwuchs hochkommt, erstmal ein Gewinn. Das ist eben Borussia Mönchengladbach. Das wird ja auch von den Verantwortlichen immer wieder betont. Ja. Da darf man wirklich gucken, wie sich das entwickelt. Für Swider eine ganz wichtige Zeit, diesen Umbruch vom Jugendfußball hin zu den Senioren, konkret zu den Senioren eben hinzukriegen. Aber ich habe so das Gefühl, dass er sehr aufgeräumt ist und auch genau weiß, wo er steht und die Sache dann wirklich auch mit dem richtigen Geist angeht. Bin gespannt, wie gesagt, wie sich das bis zum Saisonende noch entwickelt. Und ja, Thomas, was hat uns das Spiel noch gelehrt? Borussia hat nicht verloren. Ist das eine Erkenntnis, finde ich, die auch Jerry Seoane rausgestellt hat, die durchaus was über die Mannschaft aussagt, nämlich, dass sie diesen Spirit der ersten 15 Spiele einfach mitgenommen hat. Dieses Spiel, das ein bisschen komisch lief zwischendurch, dann eben doch nicht zu verlieren. Player schoss noch das 2:2.
Ja, die Mannschaft hat es auf jeden Fall nicht auslaufen lassen in irgendeiner Form. Das 1:2 hast du ja schon angesprochen, die Freistoßflanke, die dann durchsegelt direkt ins Tor, ist sicherlich etwas unglücklich gefallen, aber es war auch nicht ganz unverdient. Also Nijmegen hat insgesamt gut gespielt und hatte sicherlich da auch noch die ein oder andere gute Torchance, aber eben dann in der letzten Viertelstunde sich dann so nochmal aufzubäumen, den Ausgleich zu erzielen, das ist allerdings auch mit einem gewissen Glücksfaktor entstanden, der ganze Konter, weil eben der Ball in so einer Wasserpfütze gestoppt wurde. Und deswegen, ne, das muss man alles, glaube ich, dann dementsprechend richtig einordnen. Aber die Mannschaft hat gerade auch so in den letzten 4-5 Minuten nochmal so eine leichte Druckphase aufgebaut, hat es noch mit 2-3 Abschlüssen versucht, also bis zur letzten Minute war der Wille da, dass auch dieses Spiel dann noch zu gewinnen. Ich denke, dass das immer gut ist, wenn man ein positives Ergebnis, und das ist das dann letztendlich, wenn man in Rückstand lag in der letzten Viertelstunde, dann noch ein 2:2 zu holen, nimmt man immer gerne mit. Sicherlich jetzt nicht entscheidend für das Spiel gegen die Bayern, wie dieses Spiel jetzt ausgegangen ist, und unter den Witterungsbedingungen vielleicht dann eben noch ein bisschen weniger, aber das Ergebnis trägt mit Sicherheit jetzt erstmal dazu bei, dass man sagt, in Testspielen sind wir weiterhin unbesiegt in dieser Saison, so kann es weitergehen.
Ja, genau, dieses Unbesiegtsein trägt ja auch dazu bei, dass das Selbstvertrauen steigt. Da ist der Fußball ja relativ einfach gestrickt. Erfolge und Siege sind einfach das beste Elixier, beziehungsweise auch wenn man nicht verliert, das ist ja auch ein Faktor. Und deswegen, ja, war dieses Spiel dann am Ende sinnvoll. Natürlich ist der FC Bayern, der am Samstag kommt, ein komplett anderes Kaliber als Nijmegen. Aber es ging eben Seoane darum, unter gewissen Wettkampfbedingungen zu spielen, wobei man, du hast es ja schon angesprochen, die Pfützen auf dem Platz sagen muss, dass die Bedingungen natürlich alles andere als optimal waren. Es wurde vor dem Spiel und auch in der Pause mit irgendwie Besen und Schiebern da das Wasser hin und her geschoben, das wirklich stand, und man sah es dann auch oft, dass man schon einige Hebelkraft in den Beinen einsetzen musste als Spieler, damit der Ball dann auch zum Ziel kommt, und das ein oder andere Mal blieb er dann auch liegen. Es gab kuriose Szenen. Spiel vorbei und wichtig natürlich, es hat sich keiner verletzt, trotz dieser ungünstigen Witterungsbedingungen. Das ist ja für Seoane auch immer ein Faktor in diesen Testspielen, und Damit ist die Vorbereitung, ja, kann man ja sagen, fast vorbei, beziehungsweise jetzt geht's in die Vorbereitung auf das Spiel gegen den FC Bayern am kommenden Samstag 18.30 Uhr, das Topspiel. Aber Thomas, was wir vorher noch besprechen können, seit einigen Tagen ist ja auch das Transferfenster offen, ist natürlich täglich auch ein Thema bei uns. Wir schauen uns an, was für Spekulationen es gibt. Zuletzt ging viel mit Ruben Vargas vom FC Augsburg. Dann gab es die Theorie, dass Florian Neuhaus zum VfL Bochum gehen könnte, die wiederum von Bochums Trainer Dieter Hecking, früher auch in Gladbach tätig, gleich dementiert wurde, weil es einfach gar nicht machbar ist. Und ich glaube, das ist auch logisch. Thomas, die Frage ist ja auch, wenn du jetzt Manager von Gladbach wärst, wie sehr würdest du diesen Kader eigentlich überhaupt verändern? Weil ich glaube, auch die Dinge, die wir gerade besprochen haben, dieser Spirit, der auch in der Kabine entstanden ist, Lars Stindl hat da zuletzt im Interview mit unserer Redaktion noch drüber gesprochen, dass er sieht, da passiert wieder etwas. Das sind ja Dinge, die auch auf dem Prüfstand dann stehen, wenn man den Kader verändert. Und ich glaube fast, es wird eine relativ dünne Transferperiode werden.
Ja, in der Regel oder im besten Falle sollten ja Wintertransferperioden für einen Club, wenn er gut gearbeitet hat, eigentlich nur dazu dienen, etwas vielleicht zu auszubessern, wenn gewisse Dinge aufgrund von Verletzungen oder einer sportlichen, einer schlechten Serie oder so etwas auszumerzen ist, dass man dann vielleicht reagiert, dass man dann was macht. Ich glaube, solche Winter haben wir hier in Gladbach erlebt, in den Zeiten des Abstiegskampfs 2008, 2009, nach dem Wiederaufstieg beispielsweise, oder eben dann 2010, 2011 als ganz wichtige Spieler im Winter dazugeholt wurden. Ansonsten sollte es ja eher so sein, dass man, wenn man tätig wird, dass das dann vielleicht Dinge sind, die als Vorgriff auf den Sommer zu sehen sind, weil man jetzt halt die Gelegenheit sieht, etwas zu machen, und wo man sonst Bedenken oder die Sorge hätte, dass das einfach im Sommer nicht mehr möglich ist. Solche Fälle gibt's ja auch. Und ansonsten gibt es ja zurzeit keine Notwendigkeit von sich aus, also proaktiv irgendwie groß den Kader zu verändern. Dadurch verändert man ja immer auch ein bisschen die Chemie, und das scheint ja zurzeit ganz bestimmt nicht das Problem der Gladbacher zu sein. Es ist bisher gut gelaufen, gerade die letzten 2-3 Monate, und da verändert man nicht wahllos irgendwie etwas, nur weil man denkt, man müsste jetzt irgendwie was machen. Die Situation in der Abwehr hat sich als besser dargestellt, sagen wir mal so, als man das vielleicht im vergangenen Sommer vermutet hat. Die Spieler, die aufgrund von Verletzungssituationen von Stammkräften reingekommen sind, das in Person von Marvin Friedrich und Lukas Ulrich, die haben ihre Sache gut gemacht. Sie haben gezeigt, dass auf sie Verlass ist. Das hat mit der gesamten Stabilität der Mannschaft, der besseren Stabilität zu tun natürlich auch. Das macht jeden Einzelnen dann auch besser und lässt den Einzelnen besser aussehen. Und insofern ist nicht zwingend dort jetzt Handlungsbedarf da. Und deswegen denke ich auch, dass es zunächst einmal darum geht, vielleicht beispielsweise einen Abnehmer als Leihgeschäft für Grant Leon Ranos beispielsweise zu finden, dass solche Spieler dann Spielpraxis bekommen. Und ansonsten jetzt am größeren Rad zu drehen, ist zunächst mal nicht nötig.
Ich glaube auch, das wird dann eher eine Reflexgeschichte werden. Sollte da wirklich ein anderer Club am großen Rad drehen und große Angebote reinwerfen für beispielsweise Ko Itakura, für beispielsweise Florian Neuhaus, da könnte man sich schon vorstellen, dass die Gladbacher dann drüber nachdenken. Sie werden vorbereitet sein, Roland Wirkus und Steffen Korrell, der Kaderplaner, die werden wissen, was dann Alternativen da sind, werden auch wissen, wo es vielleicht tatsächlich notwendig ist, so einen Vorgriff zu machen, weil möglicherweise sonst ein Spieler, der unbedingt Gladbacher werden soll zur neuen Saison, für die neue Saison vom Markt ist. Also man ist in Hab-Acht-Stellung, glaube ich. Und das ist so der Zustand in der Transferperiode. Aber im Grunde sollte es keine signifikanten Kaderveränderungen geben. Davon ist nicht auszugehen. Zumal du hast die Abwehrsituation angesprochen. Darüber hat Gerardo Seoane im Nachklang des Nijmegen-Spiels auch nochmal gesprochen. Gerade die Situation mit Luca Netz und Lukas Ulrich, nah dran die Vornamen, hat sich ja das als sehr positiv eigentlich entwickelt. Luca Netz hat deutlich auch schon Fortschritte gemacht. Das hat Seoane nochmal betont. Und dann ist natürlich Lukas Ulrich da. Als Netz verletzt war, hat er seinen Job so gut gemacht, dass er jetzt Netz erstmal verdrängt hat. Werden ja dann über die Aufstellung sprechen, wie es dann gegen die Bayern aussehen wird. Aber da hat sich doch was stabilisiert auf der linken Seite, die man ja so ein bisschen als Problemzone eingesehen hat, weil eben da zwei junge Kerle alleine da sind und keine erfahrene Alternative ist. Bernardo, der ja ein Thema war, der Bochumer, jetzt auch gerade wieder gehandelt wird, aber glaube ich aus dem Grund oder aus den Gründen, die ich gerade nenne, nicht unbedingt wirklich ein Thema sein sollte. Das hat sich alles stabilisiert und jetzt hat man da plötzlich zwei junge Kerle, die es wirklich hinbekommen können, mit Lukas Ulrich im Moment in der Vorderhand und gute Entwicklungen sind ja immer gut in einem Kader. Von daher klare Sache, dass da jetzt nicht mehr die Priorität liegt, die man vielleicht erwartet hatte. Fabio Chiarodia hat ja auch gespielt gegen Nijmegen und er ist halt auch da. Er soll weiterhin mehr Spielzeit bekommen, auch als jetzt noch in der Hinrunde. Von daher, diese Spieler werden dann ja blockiert, wenn ein Bernardo, ein erfahrener Mann, kommt, der dann sicherlich auch Einsatzzeit zugestanden bekommen würde. Also von daher, wenn man den Borussia-Weg gehen will als Borussia Mönchengladbach, dann muss man vielleicht auch manchmal auf erfahrene Zukäufe verzichten, weiß aber jetzt, dass die Geschichte hinten links auf jeden Fall funktionieren kann, so wie sie ist.
Ja, das ist im Grunde ist es jetzt wirklich sehr, sehr gut gelaufen und das ist ja auch etwas, was du eben schon erwähnt hast. Das muss man immer mit einbeziehen, dass vielleicht in der vergangenen Saison einfach die Situation aufgrund des sportlichen, ich sag's mal so, in der Gemengelage der gerade in der Rückrunde ist einfach nicht die Möglichkeit nicht so da war. Die Möglichkeit hat man natürlich immer, aber wenn keine Stabilität im Team ist, wenn selbst die Führungsspieler eben patzen oder nicht gut aussehen, wie soll es dann ein 18-Jähriger oder ein 19-Jähriger ohne jede Bundesliga-Erfahrung tun? Das kann natürlich bei Top-Talenten immer auch genau der richtige Schritt sein, weil die dann unbefangen irgendwie an die Sache rangehen, mutig sind. Aber so ein Schuss kann auch ordentlich nach hinten losgehen und ich glaube, dass das jetzt mit Lukas Ulrich sehr, sehr gut gelungen ist, ihn jetzt so eben integriert zu haben, dass er ein vollwertiger Konkurrent eben für Luca Netz ist und das kann jetzt auf der Position nur gut sein, dass man da einen richtig gesunden Konkurrenzkampf hat und sich die beiden dann noch ein bisschen anstacheln werden und es gibt ja noch so ein, zwei Positionen, wo das ebenfalls sehr, sehr ähnlich aussieht. Insofern, was das angeht, sieht es erstmal jetzt gut aus. Gladbach hat ja auch nun mal keinen zweiten oder dritten Wettbewerb, in dem es noch vertreten ist. Es gibt jetzt in Anführungsstrichen nur die 19 Bundesligaspiele in den kommenden Monaten und insofern muss man das ja auch immer mit einberechnen, dass man jetzt keinen XL-Kader braucht und nicht den neunten oder zehnten Abwehrspieler in der Regel. Bisher ist die Verletzten-Situation in einem sehr, sehr vernünftigen und gut handelbaren Rahmen gewesen, aber eben als gleich zwei Mitglieder der Stammviererkette ausgefallen sind, da mussten dann eben auch zwei nachrücken. Das hat geklappt. Es ist kein Dritter ausgefallen, dann wäre es natürlich irgendwann eng geworden, aber das ist bei jedem Team so. Das gilt selbst für den kommenden Gegner, den Gladbach jetzt am Samstag empfängt.
Genau, der Kader hat sich stabilisiert. Das spiegelt sich dann auch auf dem Rasen wieder. Und deswegen glaube ich, können wir fast jetzt den Schwenk machen hin genau zu dem Gegner, zu dem Spiel, das am Samstag ansteht, FC Bayern München. Ja, ich würde nach wie vor sagen, das größte Spiel der Saison im Borussia-Park. Die alten Rivalen der 70er Jahre, die Geschichten sind ja bekannt. Immer wieder eine Herausforderung, gerade für Borussia Mönchengladbach. Und Thomas, als erstes sollten wir uns vielleicht darüber unterhalten, welche Borussen denn diese Aufgabe dann zugetraut bekommen von Trainer Gerardo Seoane. Bevor wir sprechen, erstmal unser schöner Jingle zur Mannschaftsaufstellung.
Aufstellungstipp.
Ja, Thomas, klar ist, auch wenn Jonas Omlin 45 Minuten gespielt hat gegen Neck Nijmegen, dass Moritz Nikolas im Tor steht. Ich glaube, da gibt es keine Diskussion, zumal er ja im letzten Spiel des Jahres 2024 bei der TSG Hoffenheim auch herausragend gehalten hat.
Ja, ist auf jeden Fall derzeit natürlich gefestigter denn je, ist ja sowieso offiziell jetzt die Nummer 1 seit Mitte November und daran hat sich natürlich jetzt erstmal nichts geändert, weil er eben ja auch sehr, sehr gut, sehr, sehr gute Leistungen gebracht hat. Der Matchwinner war in Hoffenheim. Ganz klar, er wird gegen die Bayern im Tor stehen.
Ja, wechseln wir zur Viererkette. Auch da hat Gerardo Seoane nicht viel gewechselt. Wenn es nicht verletzungsbedingt nötig war, haben sich viele Dinge eingespielt. Und ich würde jetzt mal sagen, dass die beiden Außenverteidiger, obwohl ich so ein bisschen tatsächlich vielleicht eine Diskussion aufmachen will, was die rechte Seite angeht, sprich also Joe Skelly oder Stefan Leiner. Stefan Leiner gehörte ja zur Startelf gegen Nijmegen, also zur ersten Mannschaft, die Gerardo Seoane auf den Platz geschickt hat. Du hast schon gesagt, das muss keine tiefere Bedeutung haben. Aber Stefan Leiner hat auf jeden Fall nachher, wir haben ganz, ganz kurz ihn gesehen und hat dann gesagt, ich bin auf jeden Fall bereit und bin auch fit, da richtig einzusteigen. Glaubst du, dass da ein Wechsel passieren kann an der Stelle? Leiner mit seiner Erfahrung war ja auch schon mal Siegtorschütze gegen die Bayern damals in München, oder ist Kelly einfach, ich sage, wahrscheinlich im Vorteil wegen seiner Geschwindigkeit?
Also ich denke, dass es keinen Wechsel geben wird, dass Joe Skelly spielen wird, das Thema Schnelligkeit, aber er bringt auch eine gewisse Robustheit mit, also insofern glaube ich nicht, dass es dort irgendwie einen Wechsel gibt. Er hat das über weite Strecken beispielsweise gegen Gittens, Dortmunds Flügelflitzer, vor ein paar Wochen sehr gut gemacht, eben gar nicht in diese 1-gegen-1 Laufduelle kommen zu müssen. Das muss natürlich die gesamte Mannschaft, sagen wir mal, gut hinbekommen, dass es solche 1-gegen-1 Situationen möglichst selten gibt. Da ist dann auch ein Franck Honorat gefordert, egal mit wem er da zusammenspielen würde. Joe Skelly hat jetzt in Hoffenheim keinen guten Tag gehabt, hat eines seiner schwächeren Saisonspiele auf jeden Fall gespielt. Ich sehe ihn ansonsten nicht immer so kritisch, wie das doch weite Teile oder auch einige sehen. Insofern, ich glaube nicht, dass es dort jetzt einen Wechsel gibt, weil, das hast du ja auch gerade schon angedeutet, Gerardo Seoane häufig auch keinen Grund gesehen hat, jetzt im großen Stile irgendwie zu wechseln. Das ist natürlich jetzt ein etwas anderes Spiel als in einem, sagen wir mal, in einer laufenden Phase, wo du alle 6-7 Tage spätestens wieder spielst. Jetzt war ein bisschen Zeit dazwischen, aber ich glaube nicht, dass sich in der gesamten Viererkette, soweit gehe ich dann jetzt schon mal, da was ändert. Also ich denke auch, dass Lukas Ulrich erstmal seinen Platz behalten wird gegen Luka Netz. Das wird, wie gesagt, ein spannendes Duell in den kommenden Wochen und Monaten. Und in der Innenverteidigung ist Nico Elvedi nach seiner Verletzung gut zurückgekehrt, hatte gut Leistungen gezeigt gegen Kiel und Hoffenheim. Insofern gibt es da jetzt auch keinen Grund, wieder zu switchen oder so. Insofern, Skelly, Itakura, Elvedi, Ulrich, das wäre meine Viererkette.
Ja, da gehe ich mit. Also würde mich auch sehr überraschen, wenn Lukas Ulrich da jetzt rausgenommen werden würde, zumal er sich ja gerade defensiv gut verkauft hat, sehr stabil und sehr routiniert für sein Alter auch gespielt hat. Sicherlich in der Offensive da noch ein bisschen Nachholbedarf hat, aber das ist gegen die Bayern ja wahrscheinlich ohnehin nicht das, was im Vordergrund steht für den Linksverteidiger, von daher Lukas Ulrich auf jeden Fall dabei. Und ich glaube auch, dass wenn man diese ganze Konstruktion Viererkette Doppel-Sechs sieht, dass die Variante mit Weigel und Reitz auch Bestand haben wird. Zuletzt hat Philipp Sander zwar in Hoffenheim seinen Einsatz bekommen, aber ich glaube, dass Rocco Reitz am Ende der ist, der mit seiner Dynamik und vor allen Dingen auch mit seinem großen Herzen als Urborusse, muss man ja fast sagen, da einfach gegen die Bayern der richtige Mann wäre, neben Julian Weigel, der ja gesetzt ist. Und klar, Sander hat sich positioniert, hat ein Tor geschossen in Sinsheim, wichtiges Tor geschossen und hat damit sicherlich auch einen Schritt gemacht, hat vielleicht diesen Zweikampf, der ja doch sehr pendelte in Richtung Reitz, noch mal ein bisschen geöffnet. Aber ich glaube, dass gegen die Bayern das Duo Reitz-Weigel da schon den Vorzug erhalten sollte und auch wird.
Ja, das ist mit Sicherheit, wenn man jetzt von der Linksverteidigerposition grundsätzlich mal absieht, auch so das spannendste Duell im Kampf um die Stammplätze. Reitz, Sander, die sich, wie du schon sagtest, gerade in den ersten Wochen so ein bisschen den Job geteilt haben, als Nebenmann von Julian Weigel, der gesetzt ist unter Gerardo Seoane als eben der klassische defensiv denkende Sechser, und dann geht's so ein bisschen darum, will man jetzt eher die Power, diese Galligkeit und Energie von Rocco Reitz auf dem Platz haben oder eher das etwas mehr auch defensiv mitdenkende Gegengewicht mit Philipp Sander. Da geht es ja so immer so ein bisschen, glaube ich, wenn ich das richtig raushöre, um dieses Thema Positionstreue, wobei man jetzt dem Rocco Reitz da keine Vorwürfe machen kann. Gerardo Seoane hat ihn auch schon im vergangenen Frühjahr sogar da gelobt, dass er da sich verbessert hat und dass man auch, wenn man so ein bisschen so ein Hans Dampf in allen Gassen ist, dass man eben schaut, die vorderste Prämisse bei einer Doppel-Sechs ist halt, dass das Zentrum dicht ist. Also insofern, es gibt für beide Spieler Argumente. Ich bin gespannt auf die Entscheidung Seoanes. Ich bin mir nämlich nicht so sicher, wer da spielen wird. Würde mich nicht wundern, wenn Philipp Sander neben Julian Weigel aufläuft, was nicht heißt, dass ich mir nicht eben ja diese Frechheit und dieses Gallige von Rocco Reitz nicht gegen die Bayern wünschen würde.
Aber was du sagst, ist natürlich etwas, was Seoane auch nach dem Nijmegen-Spiel gesagt hat. Er hat wirklich einige Positionen, wo er eben verschiedene Spielertypen hat, wo aber wirklich die Leistungsdichte groß ist. Und das ist eben jetzt hier auf der Doppel-Sechs. Diese drei, Weigel, Reitz und Sander, sind natürlich weit vor Swieder. Das hat er auch noch mal betont. Aber es gibt ja dann auch noch dann eben die Option, hat er gesagt, wenn mal ein defensiver Sechser ausfällt, wären Ko Itakura da, offensiv Florian Neuhaus und dann eben noch Swieder, der das auch übernehmen könnte. Aber ich glaube, dass eben Sander und Reitz wirklich nah beisammen sind und da auf jeden Fall dann auch es eine enge Entscheidung jeweils ist und auch auf den Gegner abgestimmt ist. Aber ich glaube, um einfach diese Akzente, die Reiz nach vorne setzt, mit einzubeziehen und damit auch die Bayern zu ärgern, damit auch den Bayern zu zeigen, dass man ein Heimspiel hat als Borussia Mönchengladbach, dass man nicht nur etwas verteidigen will, sondern dass man etwas gewinnen will. Und das ist ja so ein bisschen dieser veränderte Spirit, den die Gladbacher haben, nicht zu sagen, wir wollen auf jeden Fall nicht verlieren, sondern nein, wir wollen gewinnen, auch gegen Bayern München. Und das wollen wir auch zeigen. Und das wäre dann so eine Botschaft, die, finde ich, ein bisschen mehr in der Personalie Reitz drin steckt. Wir schauen. Wird auf jeden Fall ein spannendes Duell. Du lässt es offen. Ich sage, Reitz-Weigel wird die Doppel-Sechs sein. Und am Ende werden wir dann am Samstagabend wissen, wer von uns da genauer gelegen hat. Schauen wir nach vorne. Ich glaube, mindestens zwei Leute sind in der Viererkonstellation vorne. Also die drei im offensiven Mittelfeld und ganz vorne der Mittelstürmer sind mindestens gesetzt. Und da sage ich, das sind, drei würde ich sagen, sind gesetzt und stelle somit eine Position zur Diskussion. Also gesetzt ist für mich Tim Kleindienst, ebenso wie Franck Honorat und natürlich auch Alassane Player. Und daran gibt es, finde ich, auch gar nicht zu rütteln. Die drei, die müssen auf dem Platz stehen.
Ja, da gehe ich voll mit. Das hat zum einen damit zu tun, dass Tim Kleindienst der optimale Stoßstürmer ist. Er sich als Leader im ersten Saisonteil positioniert hat. 9 Tore nach 15 Spieltagen sagt ja auch was aus, hat dann die entsprechende Quote. Und beim Thema Quote, ich glaube, es gibt halt in der Mannschaft keinen besseren Flankengeber als Franck Honorat. Und wenn man einen so kopfballstarken Spieler in der Mitte stehen hat, dann braucht man auch jemanden, der die Bälle dementsprechend reinbringt und der ja auch mit seiner Schnelligkeit für Gefahr sorgen kann. Also insofern, die beiden sind deswegen gesetzt, weil sie im Kader einfach da auch Alleinstellungsmerkmale haben. Alassane Player gehe ich ebenfalls mit. Es wäre höchst überraschend und verwunderlich, wenn er jetzt nach so einem starken Frühwinter, nenne ich es jetzt mal, nicht in der ersten Elf bleiben würde. Player hat die Mannschaft mitgetragen durch seine Tore, durch seine Scorerpunkte, gerade in den Heimspielen, aber jetzt dann auch als Siegtorschütze in Hoffenheim. Also in Sachen Torgefahr ist ihm da zurzeit überhaupt keinen Vorwurf zu machen und das wird Gladbach brauchen. Ja, und dann gibt's eben diese eine Position, die eine Personalie mit der Frage, beginnt Robin Hack oder beginnt Kevin Stöger?
Ganz genau, darauf wollte ich hinaus oder darauf will ich hinaus und ich lege mich da fest und sage, ich würde den Stöger spielen lassen tatsächlich. Der ja auch jetzt gegen Nijmegen in der Startelf war, aber anstelle Alassane Players, da würde ich dann sagen, nein, Stöger wird nicht Player verdrängen aus der Elfer-Riege, sondern dann eben Robin Hack. Und der Grund ist unter anderem, dass es ja auch eine Variante war, die gegen Borussia Dortmund eingesetzt wurde von Gerardo Seoane. Da ging es dann darum, eben den Menscher im Dortmunder Mittelfeld einzudämmen, weil eben Stöger mit seiner Art, mit seiner, ja, sag ich mal, schon etwas fickrigen Art, mit seiner, der ist ein bisschen unangenehmer, vielleicht noch als Hack, da eben auch die Gegner unter Druck zu setzen. Das wäre jetzt ja sozusagen ein Stöger-Kimmich-Ding und da bleibe ich dabei, dass Stöger da auch helfen kann, zumal er auch mit seiner Standardstärke, er hat ja auch ein bisschen Nachholbedarf noch, was jetzt zum Beispiel direkte Freistöße angeht, darf er ja auch mal gerne in Gladbach einen verwandeln. Das sind ja Dinge, die gerade gegen Bayern auch wichtig werden können. Und da sage ich, kann man mit Kevin Stöger, der ja insgesamt, glaube ich, noch nicht wirklich so zufrieden ist mit dem, was mit ihm hier in Gladbach passiert ist, ist ja doch ein bisschen in die zweite Reihe gerückt, ist aber als Star hier gekommen, hat sicherlich auch gedacht, das geht hier so weiter wie in Bochum, hat zunächst auch gespielt, Doppelzehn. Aber dann hat Seoane eben ein bisschen geändert und gesagt, ja, nein, ich brauche mehr Tiefe. Dafür kommt dann eben der Hack, der anfangs ja auch gefehlt hatte. Aber ich glaube, jetzt gegen die Bayern, da kann Stöger schon der richtige Mann sein. Was dann über das Bayern-Spiel hinauskommt, ist es ja auch eine englische Woche. Wir dürfen das nicht vergessen. Dann kommt Wolfsburg, dann kommt Leverkusen. Also da wird es dann sicherlich auch personelle Änderungen innerhalb dieser drei Spiele geben. Und ich sage, Stöger wäre jetzt der richtige Mann gegen die Bayern.
Ja, da würde ich dagegen halten und darauf tippen, dass Robin Hack spielen wird. Ich glaube, dass es da jetzt genau darum geht oder dass das auf jeden Fall eine Rolle spielt, das, was du eben schon gesagt hast, diese Frage des Zeichens in einem Heimspiel gegen die Bayern. Wie kann man dem Rekordmeister wehtun? Wie schafft man das am besten? Schafft man das jetzt durch die Hereinnahme von Kevin Stöger, wo man jetzt eher auch die ungeachtet seiner Offensivqualitäten natürlich, aber du hast ja genau skizziert, was sein was auch sein Job war gegen Borussia Dortmund, diese Arbeit gegen den Ball, das hat er da sehr, sehr gut gemacht. Das hat dafür gesprochen, dass die Personalie damals aufgegangen ist. im Spiel nach vorne, und das lag ja natürlich jetzt nicht nur an Kevin Stöger, ist es ja über lange Zeit gegen Dortmund nicht so gut gelaufen. Die Bälle waren schnell wieder weg. Man hat es nicht so geschafft, in die eigenen Offensivaktionen zu kommen. Gegen die Bayern wird es so sein, davon sollte man zumindest ausgehen, dass Bayern sehr dominant auftreten will, dass sie, das ist ihre Spielweise, auch mit der letzten Kette natürlich sehr weit aufrückt. Und da kann dann so ein Mann wie Robin Hack auf der linken Seite als Pendant zu Franck Honorat auf rechts eben sehr, sehr wichtig sein, um eben diese Tiefe zu bespielen, wie man heutzutage sagt, oder zu belaufen. Also er muss einer derjenigen sein, der dann auch startet im richtigen Moment. Mit Player steht schon einer auf dem Platz, der die Leute dementsprechend dann auch einsetzen kann. Und ich glaube, so wie ich eventuell denke, dass Philipp Sander als etwas defensivere Ausrichtung auf der Doppel-Sechs auflaufen könnte, würde ich in der Offensivreihe dann eher den offensiveren Ansatz wählen und Robin Hack anstelle von Kevin Stöger spielen lassen.
Das heißt, wir haben eine gewisse Pärchenbildung, stelle ich gerade fest. Ich sage Reitz und Stöger, was ja in der Summe wahrscheinlich dasselbe in etwa ergibt, mit natürlich mit einer etwas anderen Ausprägung, wie deine Variante mit Sander Hack. Also einer, der an einer anderen Stelle etwas mehr defensives Denken vielleicht einbringt und der andere dafür dann eine andere Art von Offensive. Klar, also diese Tiefe oder diese Geschwindigkeit, die ein Hack dann auch reinbringt, und unbenommen natürlich auch seinen Einsatzwillen, seinen Kampfgeist und natürlich die Tatsache, dass er auch eingespielter in dem Sinne ist und dass die Flügel klarer besetzt könnte dafür sprechen. Wobei ich sage, dass vieles jetzt ohnehin auf Franck Honorat ankommen wird, was die Offensive über die Seiten angehen wird. Er ist da extrem gefordert mit seiner Geschwindigkeit und mit seiner Kooperation auch mit Tim Kleindienst. Das muss man ganz klar sagen. Kleindienst hat sich ja zuletzt auch mal in Richtung Harry Kane oder über Harry Kane geäußert, hat gesagt, na, es gibt ein paar Sachen, die kann ich vielleicht sogar besser als Harry Kane. Eine forsche Ansage, finde ich. Kane ist ja nun mal einer der besten Mittelstürmer der Welt. Klar, anlaufen und dieses Reinhauen vorne, das ist natürlich eher Kleindienstsache, aber Kane ist natürlich fast schon so eine Mischung aus Player und Kleindienst, weil er eben diese spielerische Moment auch mitnimmt, weil er sich oft fallen lässt, weil er Bälle verteilt, weil er einfach auch als Spielmacher immer wieder auftritt, als Vorbereiter. Also da ist Harry Kane, glaube ich, wirklich eine Nummer für sich und bin gespannt auf dieses Duell der Mittelstürmer, die aber doch einigermaßen unterschiedlich sind. Gleichzeitig aber auch die Tormacher ihrer Mannschaften, also da auch spannender Vergleich, eben Kleindienst Kane, der da am Samstag auf uns zukommt. Und ja, generell glaube ich, dass es ein gutes Fußballspiel werden wird mit zwei Mannschaften, die wirklich diesen Willen haben zu gewinnen. Gut, beim FC Bayern ist das im Grunde das Urdenken, Spiele zu gewinnen. Die Gladbacher haben es wieder neu implantiert bei sich, haben wirklich diesen Geist, positiv und offensiv zu denken, in dieser Saison wieder belebt. Und von daher, glaube ich, kann man sich auf das Spiel definitiv freuen, Thomas. Und jetzt geht natürlich unser Podcast in die finale Phase. Und da geht es ja dann immer tatsächlich um Zahlen. Du bist mehr Zahlenmensch als ich, darfst also auch damit anfangen, uns einen Ergebnistipp zu nennen.
Okay, das ist sehr, sehr nett von dir, dass ich da heute mal wieder den Vorzug bekomme. Also grundsätzlich bin ich auch, freue ich mich sehr auf dieses Spiel, weil ich ja sehr gespannt darauf bin, ob die Gladbacher mal wieder in der Lage sein werden, ihre Stärken so einzubringen, dass sie die Bayern ärgern können. Ich meine, bei den Bayern gibt es genug Spieler, die schon das Öfteren in Gladbach verloren haben, die also wissen, dass das immer wieder eines der kompliziertesten Auswärtsspiele waren, obwohl die Schere ja in den vergangenen 15 Jahren eigentlich noch immer weiter auseinandergegangen ist. wird es spannend zu sehen sein, ob jetzt Gladbach mit dem Rückenwind der vergangenen zwei Monate auch wieder das auf die Platte bringen kann, ob sie auch die Spieler weiterhin haben, die den Bayern da wehtun können, wenn man jetzt mal so an die vergangenen Jahre denkt, mit einem Jonas Hofmann, der immer wieder in die Schnittstellen dort reingelaufen ist oder auch ein Markus Thuram in den vergangenen Jahren. Sind die Spieler jetzt noch da, die den Bayern da eben wehtun können? Insofern wird mit Sicherheit das eine sehr interessante Partie. Ich tippe, dass das zum Teil sozusagen gelingen wird. Ich glaube, ein Unentschieden ist gegen den Rekordmeister kein schlechtes Ergebnis, ein gutes Ergebnis. Die Ungeschlagen-Serie in den Heimspielen würde aufrechterhalten bleiben. Ich tippe auf ein ansehnliches 2-2, also insofern ansehnlicher als jetzt das Spiel gestern. Das hatte aber auch mit anderen Dingen zu tun, aber mit demselben Ergebnis 2-2.
Ja, das ist das Problem, wenn man anderen den Vortritt lässt. Die nehmen einem dann schön das Ergebnis weg, tatsächlich.
Ich habe es mir fast gedacht,
das, ja. 2-2, ich habe es auch, glaube ich, im letzten Podcast schon mal angedeutet, dass ich den Gladbachern auf jeden Fall zutraue, gegen Bayern einen Punkt zu holen. Aber jetzt bin ich natürlich, gereizt und sage, nö, so 2-2 geht's nicht aus, wenn du das sagst. Ich sage, Gladbach gewinnt 2-1 und setzt seine Heimspielserie fort. Das ist natürlich ein wirklich sehr, sehr forscher Tipp. Die Bayern, die werden hier hinkommen und wollen gleich mal klarstellen, wohin die Reise geht, nämlich in Richtung Titel in der Bundesliga, werden möglichst weit davonziehen wollen, um dann einfach in der entscheidenden Phase der Champions League auch alles konzentrieren zu können. Also das wird schon ganz, ganz hart das Brot für die Borussen werden, aber ich traue dieser Mannschaft schon zu, dass sie sich in so ein Spiel reinbeißen kann und setze natürlich auch auf Kleindienst und seinen Ehrgeiz, da zu zeigen, dass er wirklich ein paar Sachen besser kann als Kane. Und klar, logisch ist, dass die Gladbacher auch Tore schießen müssen, mindestens zwei, um die Bayern zu besiegen, weil ich glaube, die Bayern sind auch immer, und da ist Kane eben dann dabei, immer dazu bereit, Tore zu machen. Und dann sage ich jetzt mal 3-2 für Gladbach und bin gespannt, inwieweit ich da tatsächlich richtig liege oder nicht. Thomas, dann haben wir 45 Minuten rum. Wir sind jetzt leicht in der Nachspielzeit. Haben wir noch was wir den Leuten sagen können über Borussia Mönchengladbach? Stand jetzt kurz vor Ende der Vorbereitung auf die Restsaison.
Na, ich denke, und das hast du ja auch schon angesprochen, es geht jetzt direkt Schlag auf Schlag los mit der englischen Woche und mit wirklich herausfordernden Spielen. Das Bayern-Spiel ist ja nur das erste von dreien, wo man sagen muss, das ist ein sehr, sehr knackiges Auftaktprogramm für die Gladbacher. Aber ich glaube, dass so ein Spiel jetzt genau das Richtige zum Auftakt ist, wie ich eben schon sagte. Gladbach kann mit dem guten Gefühl in dieses Spiel reingehen. Einen sehr, sehr ordentlichen Herbst letztlich gespielt zu haben, nachdem es Anfang Oktober noch nicht sehr gut aussah, das muss man ja auch ganz klar sagen, jetzt da eben rechtzeitig die Kurve bekommen hat, keinen tabellarischen Druck in dem Sinne hat, sondern einfach nur den positiven Druck jetzt direkt ein Statement abgeben zu können, dass man eben deutlich weiter ist als im vergangenen Jahr. Wir erinnern uns daran, dass das im letzten Jahr auch gut losging mit dem ersten Spiel. Das war daheim gegen das Überraschungsteam VfB Stuttgart. Da stand es dann nach 21 Sekunden 1-0. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder gelingt. Gladbach ist ja in gewisser Weise so ein Experte gewesen im vergangenen Jahr mit schnellen Toren. Tim Kleindienst hat gegen Kiel so früh getroffen. Es gab einen 3-1-Sieg und das wurde dann nicht transportiert in irgendeiner Form, dieses gute Gefühl zu Beginn. Ich hoffe halt grundsätzlich, dass das den Gladbachern dieses Mal besser gelingt, aus den Startlöchern zu kommen, eben das nicht auf ein Spiel sozusagen zu beschränken, sondern eben insgesamt mit guten Leistungen aus dieser englischen Woche zu gehen. Bei den Ergebnissen, da muss man natürlich schauen, was möglich ist gegen zwei Top-Teams und einen unangenehmer gewordenen VfL Wolfsburg. Also es wird nicht langweilig die kommenden Tage, es wird direkt zur Sache gehen und das kann ja dann letztlich für uns auch nur gut sein.
Genau, ein knackiges Auftaktprogramm. Macht dann auch Spaß, weil da eben die Spiele mit Sicherheit auch einiges an Fußball beinhalten werden. Leverkusen, wie gesagt, steht dann ja auch schnell an und wir schauen, was dabei rauskommt. Ich sag, man muss ja darauf hinweisen, dass zwei Spiele ja noch zur Hinrunde gehören. Dass die Gladbacher wenigstens einen Punkt, ja, so wie ich es jetzt gesagt habe, sind es ja wenigstens drei Punkte aus den ersten beiden Spielen der Woche dann mitnehmen werden. Und bin mal gespannt. Das wäre dann natürlich eine absolute Top-Hinrunde, wenn man das noch draufrechnet auf die vorhandenen Punkte. Also spannend, wie Gladbach einfach die kurze Winterpause beziehungsweise das, was es im ersten Teil der Saison aufgebaut hat, durch die kurze Winterpause gebracht hat. Jo, dann wünschen wir doch mal ein sportverbundenes Vergnügen all jenen, die hier gerade zugehört haben, Thomas, und freuen uns ganz einfach mal auf Fußball, oder?
Das machen wir, genau.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de